Vielen Dank, Howard, für dieses wunderbare Lied. Und ja, sind wir bereit, ihm zu dienen? Und in diesem Gedanke, ihm zu dienen, lässt Gott uns nicht allein. Er gibt uns alles, was wir brauchen für den Dienst. Und unter anderem geht es darum heute, wir wollen die Waffenrüstung durchnehmen und ein wenig Gedanke über diesen Text aus Epheser 6 machen. Wir werden heute nur die ersten drei Verse durchnehmen und dann später mal den Rest dieser Waffenrüstung. Aber es geht um etwas, was sehr real ist in unserem Leben, um einen Kampf. Ich möchte aber vorher nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für deine Liebe, die du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Du bist der Grund, warum wir heute Morgen zusammenkommen. Du bist der Grund, warum wir Kinder Gottes geworden sind, durch deinen Sohn, der unsere Schuld auf sich nahm. Du hast uns in diese Welt hineingesetzt, als Licht, um Salz zu sein, ein Zeugnis über diese wunderbare Hoffnung abzulegen, der in uns ist. Und so beten wir, Herr, öffne du unsere Augen, unsere Herzen, dass wir dein Wort so verstehen, wie du es gemeint hast. Amen. Ja, das Thema ausgerüstet für den Sieg. Und das sollte uns vom Anfang an schon klar sein. Wir sind Sieger, wenn wir Kinder Gottes sind. Wir sind ausgerüstet für einen Sieg. Für eine wunderbare Hoffnung, der vor uns steht. Eine Hoffnung, wo keine Kraft dieser Welt, keiner kann uns dies wegnehmen. Aber diese Realität, wir befinden uns in einem Kampf, heißt wiederum, und diese Frage, was machen wir dazu? Was hat uns Gott gegeben, um in diesem Kampf zu bestehen? Gegen wem kämpfen wir? Was sind da für Herausforderungen, auf die auf uns kommen? Wer ist der Feind, gegen den wir kämpfen? Oder besser gesagt, der gegen uns kämpft. Und somit haben wir Mittel von Gott bekommen, um diesen Kampf zu bestehen. Ja, das christliche Leben bedeutet Kampf. Und eine alttestamentliche Person, der auch Kampf kannte, war ein Josua. Josua, der Mann Gottes, der eigentlich das Amt eines Mose schlussendlich übernommen hat. Der das Volk Israel schlussendlich im Land Kanaan hineinführte. Er und noch 11 andere wurden zum Lande Kanaan geschickt, als Kundschafter, um das Land zu erkunden. 40 Tage waren sie unterwegs und sie kamen zurück. 10 von denen, die kamen mit Botschaft, die nicht so positiv war. Ihre Botschaft war sehr wohl, das Land ist schön und gut, aber die Herausforderungen, die auf uns kommen, sind unmöglich. Wir können dieses Land nicht erobern. Aber da kommt ein Josua und ein Kaleb und sie sagen ganz was anderes. Ein Land, der fruchtbar ist. Sie sagen das Positive und nicht das Negative. Warum? Sie kannten ihren Gott. Sie kannten Gott, der sie mit Kraft und Herrlichkeit aus Ägypten herausholte. Josua sah nicht den Berg, die Festung oder den Feind, sondern den, der auf dem Berg steht. Den, der größer und mächtiger ist als der Feind. Er sah Gott. Schlussendlich ja, er sah Jesus. Er kannte seinen Gott. Er kannte der, der vor ihm ging. Der, der das Volk herausholte aus Ägypten und sie durch die Wüste hindurch führte und führt. Und so sagt Gott in Josua Kapitel 1, lesen wir gewissichtlich den Befehl an Josua. Ein Befehl, der ja, die auch wir wahrnehmen dürfen für unser Leben. In Josua Kapitel 1, ich lese die Verse 8 und 9. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben und deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Nochmal dieser letzte Satz. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Dafür brauchte es aber von Josua was? Ein Erkenntnis, wer ist Gott? Es brauchte eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und genau dies spricht auch Paulus in Epheser Kapitel 6 an. Interessant, dieser ganze Abschnitt von 14 bis 18, wo es um die Waffenrüstung Gottes geht, schließt er diese ganze Gedanke wahrscheinlich mit das Wichtigste überhaupt. Vers 18 lesen wir, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und in Vers 19 beschreibt er, wie sehr auch er selbst abhängig ist von dem Gebet der Geschwister. Aber nochmal, Vers 18, zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Ein Mensch, der betet, der Betende zeigt wiederum seine Abhängigkeit von Gott. Unser Gebetsleben ist ein Beweis, wie sehr wir abhängig sind von Gott oder nicht abhängig sind von Gott. Und diese ganze Waffenrüstung ist abhängig von unserer Abhängigkeit von Gott. Und die zeigt sich schlussendlich im Gebetsleben. Und so einer war Josua. Zum Gebet gehört das Wort, das Forschen, Erkennen, wer ist mein Gott? Weil vor Josua standen große, große Herausforderungen. Josua musste in Abhängigkeit von Gott bleiben, ebenso auch wir. In dieser ständigen Abhängigkeit von Gott bleiben. Und der Epheserbrief ist ein wunderbarer Brief, wo Paulus so wunderbar klar macht, durch den Geist Gottes, was wir waren und zu was wir geworden sind. Wie Jude und Heide auf eins durch Christus sind. Und er beschreibt es so wunderbar in Kapitel 2 von Epheserbrief, die Verse 19 bis 22, wo wir lesen, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wohnung Gottes im Geist. Heiligen Tempel im Herrn sind wir. Jeder persönlich und dann wiederum wir als Gemeinde. Diese Ausdrücke nochmal, Wohnung Gottes, Gott wohnt in uns, Gott wohnt in dir. Ist uns dies klar, was dies heißt? Ganz auch praktisch für unseren Alltag? Ist uns klar, dass wir Tempel Gottes auf Erde sind, ein heiliger Tempel Gottes? Und somit, ja, Wohnung Gottes im Geist, Gott wohnt in uns. Und genau darum auch diese Dringlichkeit dieses Briefes. Ab Kapitel 4 sehen wir 40 Imperative, 40 Befehle eines Paulus. Wie ein Christ, weil er Gnade erfahren hat, weil er zu einem Kind Gottes geworden ist, weil er diese hohe Berufung hat, ein heiliger Tempel zu sein, weil er den Geist Gottes in sich hat, weil er eine wunderbare Hoffnung hat, einmal ewig bei Gott zu sein, eine Hoffnung, der keiner uns wegnehmen kann. Genau darum, was heißt es dann ganz praktisch für unser Leben? Und in Kapitel 4 bis 6, da zeigt er, wie der Wandel und der Dienst eines Gläubigen sein sollte. Und wiederum, der Kampf, eine geisterfüllte Gläubige. Wir sind in ein Kampf. Wir haben den Text gelesen aus Epheser Kapitel 6. Ich lese nochmal die Verse 10 bis 13. Die Waffenrüstung selbst werden wir anders mal sehen. Aber es ist der Befehl hin zur Waffenrüstung, wo wir lesen: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behauptet könnt. Es sind insgesamt drei Gedanken in unserem Text. Erstmal die Kraft zum Kampf, dann wiederum der Feind, gegen den wir uns im Kampf befinden. Und wir werden sehen, wer er ist, wie er kämpft. Und dann wiederum dieser Befehl, lebe in Bereitschaft. Lebe in Bereitschaft. Lass uns den ersten Punkt sehen, die Kraft zum Kampf. Ja, jeder geisterfüllte Gläubige erkennt schon bald, dass christliche Leben ein Kampf ist. Stimmt? Also wenn du keinen Kämpfe erlebst in deinem Leben, dann ist jemand sehr zufrieden. Der Widersacher. Ja, manchmal geht es besser, manchmal schlechter, manchmal kommen Anfechtungen und Situationen über unser Leben, wo wir vieles nicht einordnen können. Manchmal sind die Kämpfe hart und manchmal weniger. Aber wir befinden uns in einem kontinuierlichen Kampf. Weil einer ist da, der nicht schläft. Aber der Herr schläft auch nicht. Aber der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Nochmal, jeder geisterfüllte Gläubige erkennt schon bald, dass das christliche Leben ein Kampf ist. Es gibt keinen Sieg ohne Kampf, aber auch keinen Kampf ohne Sieg. Dieser Satz nochmal. Es gibt keinen Sieg ohne Kampf, aber auch keinen Kampf ohne Sieg. Warum? Weil Christus gesiegt hat. Dort am Kreuz von Golgatha. Und der Sieg, den haben wir garantiert. Aber nochmal, wir befinden uns in einem Kampf. Aber wir treten nicht in den Kampf mit dem Risiko, eine Niederlage zu erleiden, sondern nochmal, wir werden siegen. Und deshalb dieser Befehl, Vers 10, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist ein Befehl. Werdet stark. Werdet stark. Es ist etwas, was an uns liegt. Dies wahrzunehmen, was Gott uns gibt für den Kampf. Also, werdet stark. Aber wie? In wem? Im Herrn. Und wie? In der Macht seiner Stärke. In der Macht seiner Stärke. Dieser Befehl macht uns deutlich, wir sind abhängig von Gott. Wenn wir zurückgehen zu Vers 18, haben wir gesehen, unser Gebetsleben. Unser Gebetsleben, wo wiederum unsere Abhängigkeit von Gott zeigt. Und in diese ganzen Befehle, wo wir jetzt sehen werden, seid stark. Ergreift die ganze Waffenrüstung, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes. Gott gibt uns alles, was wir brauchen für den Kampf, aber wir müssen es wahrnehmen. Wir sind abhängig von Gott und es ist gut so. Und wir sollten in dieser Abhängigkeit bleiben. Weil dies, was wir für diesen Kampf brauchen, kann nicht aus eigener Kraft kommen. Nicht aus eigener Leistung. Philipp hat es ja schon gesagt, viele gehen im Fitnessraum und so weiter. Sie schauen, dass ihr Körper fit bleibt. Ja, das ist Bodybuilding. Aber es gibt etwas Wichtigeres und das heißt Soulbuilding. Deine Seele muss wachsen. Deine Abhängigkeit von Gott muss wachsen. Die Erkenntnis Gottes muss wachsen. Und dies, was wir in den Kampf brauchen, muss von ihm kommen, unseren Erlöser Jesus Christus. Er ist der Quelle des Kraft. Und dies hat sich, das war im Alten Testament genau gleich wie im Neuen Testament. In Sacharja 4, Vers 6 sagt Gott das Volk Israel, und das vielleicht auch in dem ganzen Konflikt, wo Israel heute erlebt. Merkt ihr, wie hoffnungslos die Situation eigentlich ist? Merkt ihr, wie abhängig Israel ist von den anderen Nationen? Ja, warum? Israel braucht Jesus. Und Gott sagt in diesem wunderbaren Buch des Propheten Sacharja, sagt er Folgendes, nicht, Kapitel 4 bis Vers 6, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Aus menschlicher Kraft können wir vieles erreichen. Aber der schlussendliche Sieg nicht. Wir brauchen in diesem Kampf Gottes Kraft. Nochmal, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Dieser Vers macht deutlich, dass unsere Kraft und Waffen nicht menschlichen Art sind, sondern übernatürlich göttlich. Übernatürlich göttlich. 2. Korinther, Kapitel 10, da lesen wir 2. Korinther 10, Verse 3 und 4. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Sie sind nicht fleischlich, nicht durch menschliche Methode, durch menschliche Weisheit, durch menschliche Kraft, menschliche Gedankengut, sondern durch den Geist Gottes, durch dies, was Gott uns gibt. Deshalb ist diese Waffenrüstung keine Nebensache. Wir werden sehen, es wird dann erst im März sein. Die Waffenrüstung geben uns Antwort für jeglichen Bereich unseres Lebens. Sie rüsten uns aus zu jeder Situation unseres Lebens, zu jeder Herausforderung, der über uns kommen wird. Das ist eine wunderbare Liste, diese Waffenrüstung. Und da kommt auch diese Wahrheit aus 2. Mose 14, 14, wo Gott das Volk Israel sagt, und das war eine Lektion fürs Volk, von wo sie Kraft bekommen, wer für sie kämpft. Und er sagt, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. In Hebräisch, ve'atem tacharishun. Ja? Ihr sollt still sein. Das passt natürlich auch in Deutsch. Still. Ja. Ihr sollt still sein. Gott wird für uns kämpfen. Aber da in Epheser lesen wir, wir müssen dies wahrnehmen, was Gott uns gibt. Und da dieser Befehl, werdet stark oder seid stark. Und da kommt ein zweiter Befehl. Werdet stark, seid stark und dann zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. In Vers 11 und 13. Oder ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Ergreift die ganze Waffenrüstung. Werdet stark bedeutet, alles wahrzunehmen, was Gott für uns, für den geistlichen Kampf gibt. Und was gibt er? Die ganze Waffenrüstung Gottes. Und Paulus verwendet da in dieser Waffenrüstung ein Bild eines Soldaten. Und das Bild eines Soldaten war allgegenwärtig im Römischen Reich. Jeder im Römischen Reich kannte das Bild eines Soldaten. Und dieses Bild benutzt er, nochmals werden wir noch sehen, diese ganze römische Waffenrüstung und wie er es als ein geistliches Symbol nimmt für eine andere Art des Kämpfens. Aber der Bild eines Soldaten zeigt ganz klar, Kampf, Kampf. Wir sind in ein geistlicher Kampf. Und so wie der Soldat ausgerüstet ist mit seiner gesamten Waffenrüstung, so sollte auch der Christ, der wiedergeborene Christ, die gesamte Waffenrüstung Gottes wahrnehmen. Die gesamte Waffenrüstung Gottes. Ein Soldat kann sehr wohl sagen, ja, ich verzichte mal, den Helm zu nehmen. Und der Helm ist wirklich ein unmögliches Ding. Wer von euch war in der Schweizer Armee? Da jeder Mann, der da in der Schweizer Armee war, kann ein ganzes Buch schreiben über den katastrophalen Helm. Ja, der Helm ist wichtig. Splitter und so weiter. Was passiert mit dem Helm? Also so ging es mir. Damals, wo ich in der Schweizer Armee war, dann musste man marschieren und der Helm war am Anfang da und irgendwann war er wieder da unten und immer wieder hat man so marschiert. Ja, kennt ihr es? Ja, das sind so Nöte. Ich hoffe, die neuen Helme sind besser. Aber wie gesagt, im Kampf ohne Helm kann eine Katastrophe werden. Ein Splitter. Und viele israelische Soldaten können ein Zeugnis geben diesbezüglich, wie der Helm ihr Leben gerettet hat. Also du kannst sehr wohl ohne Helm gehen, aber ein wichtiger Schutz wird dir fehlen. Und da geht es um Kampfsoldaten. Der Bild des Paulusblut ist ein Soldat, der im Kampf ist. Jetzt sagt ein Soldat, ja, das mit dem Gewehr. Ja, erstmal ist er ja, ist nicht mehr so schwer wie ganz früher. Aber es ist mühsam, immer da vorne und so. Echt, der Gewehr lasse ich zu Hause. Der andere Soldat sagt, ich nehme wohl das Gewehr mit, aber nur ein Magazin in den Kampf. Ja, nach 20 Schuss, viel Glück. Ja. Und genau so ist es auch geistig zu verstehen. Du brauchst die gesamte Waffenrüstung. Alles. So wie der Soldat alles braucht, so brauchst du es auch im geistlichen Kampf. Und so sagt Paulus nochmal, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Wir werden sehen, wenn wir die Waffenrüstung Gottes durchnehmen. Wir können auf nichts verzichten. Und vor allem nicht auf eins. Der letzte Punkt, das Gebet. Du kannst die gesamte Waffenrüstung Gottes wahrnehmen, aber wenn du nicht betest, wirst du sehen, dass eigentliche Kraft wird dir fehlen. Aber es braucht alles. Jede einzelne dieser Elemente einer Waffenrüstung. Ich kann nicht sagen, das eine habe ich mehr, das andere weniger. Oh nein. Die gesamte Waffenrüstung ist erforderlich für den Kampf, den geistlichen Kampf, in dem wir uns befinden. Deshalb die ganze und nicht nur ein Teil. Die ganze Waffenrüstung. Und warum all dies? Warum diese gesamte Waffenrüstung? Weil ein Feind da ist. Und der Feind ist gegenwärtig. Der Feind ist da. Ich weiß nicht, ob wir es im Alltag spüren. Und wir werden Gott sehen, wie der Feind ist. So lesen wir nochmal Vers 11 und 12. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr standhalten könnt gegen den über den listigen Kampf Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und da beschreibt Paulus in aller Kürze den Feind. Der Feind, der Teufel, auch genannt Satan, die alte Schlange, der Drache, der Verführer, der Fürst dieser Welt, Luzifer und so weiter. Auf unterschiedliche Art und Weise wird er beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung sehen wir in Jesaja 14 und in Ezekiel 28, wo der Bild der damaligen Weltmacht genommen wird und hin auf den Teufel selbst, der hinter diesen Mächten steht. Also, da ist jemand, der gegenwärtig ist. Da ist jemand, der kein Interesse hat an uns Christen. In 1. Petrus 5, Vers 8, ich habe den Vers schon erwähnt, da lesen wir, seid nüchtern und wach, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Manchmal ist es sehr offensichtlich, weil er so laut brüllt, dass wir Gott merkt, dass er gegenwärtig ist. Aber manchmal kommt er in aller Stille. Wir lesen ja in unserem Text, haben wir gelesen, der Widersacher, der Feind, was ist er? Listig. Er ist listig. Wir lesen über listige Kunstgriffe, heimtückische Anschläge. Ja, was bedeutet das? Was bedeutet List? List bedeutet eine Handlung, durch die man täuscht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und der Teufel hat ein ganz klares Ziel gesetzt. Und der Teufel bedient sich der List. Durch was? Durch Täuschungen, Strategien und Manöver, um unser Vertrauen, unseren Glauben, unsere Gemeinschaft, unser Heil, unsere Sicherheit, unsere Einheit und vieles mehr zu zerstören. Dieses eine Ziel hat er sich gesetzt. Ein klassisches Beispiel für die List des Teufels finden wir wo? Ziemlich am Anfang vom Wort Gottes. Heute im Gebersehen werden wir es kurz auch nochmal sehen. 1. Mose Kapitel 3. Da offenbart sich der Teufel zum allerersten Mal in dieser Gestalt einer Schlange. Und was tut er? Er stellt Gottes Wort in Frage. Er tut das sehr listig. Er sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? In anderen Worten, ja. Hat Gott wirklich das gemeint, was du jetzt verstanden hast von Gott? Oder das, was offensichtlich ist, vielleicht ist es eben nicht so offensichtlich, wie du meinst. Vielleicht solltest du es anders verstehen. Und so lockt er Eva durch Halbwahrheiten und Übertreibungen dazu, die verbotene Frucht zu essen, indem er Zweifel zweckt und die Konsequenzen herunterspielt, erreicht der Teufel das, dass Eva Gottes Gebot übertritt und somit auch Adam. Und dieses Ereignis damals, kurz nach der Schöpfung, dieses Ereignis zeigt eindrücklich, wie der Teufel Manipulation und Täuschung einsetzt. Wie er Manipulation und Täuschung beherrscht, um Menschen von Gott wegzuführen. Wenn ich sage Menschen von Gott, es ist die Welt, wo er wegführt von Gott. Aber es sind so oft, Achtung, wir befinden uns in einem Kampf gegen den Teufel. Oder besser gesagt, er gegen uns. Und er wird alles daran setzen, um uns zu vernichten. Ja, welche Liste wendet er an, um uns wegzuführen von Gott? Ich möchte eine kurze Liste durchgehen. Wir haben es gesehen, 1. Mose 3, Verführung durch Zweifel. Verführung durch Zweifel. Zweifel an Gottes Verheißungen. Zweifel an den Verheißungen, Gott kommt wieder. Jetzt unterwegs kam ein älterer Herr zu mir und sagt, ach, ihr in Mitternacht, ihr sagt schon lange, der Herr kommt bald. Ja, sag ich, ja, und Paulus hat das auch schon verkündet. Der Herr kommt bald, Geschwister. Können es nicht genug betonen. Der Herr kommt bald. Hast du Zweifel daran?
Nein.
Amen. Danke, Janik. Nein, wir haben keinen Zweifel. Der Herr kommt bald. Er hat es verheißen, er wird kommen in seiner Zeit. Nach der göttlichen Uhr, der perfektigt. Er kommt. Aber so kommt Zweifel hinein in so vieles, was im Wort Gottes steht. An der Bibel, an Gottes Verheißungen. Ja, vielleicht etwas, was uns auch geschehen ist. Zweifel an Gottes Liebe. Wenn ich dies und jenes erfahre, Gott, liebst du mich wirklich? Warum muss ich durch diese und jene Situation hindurch? Und da kommt die langsame Trennung von Gott. Gott meint es ja nur gut, meinen wir, wissen wir, und wir können es nicht einordnen, gewisse Situationen, und dann kommt was? Zweifel hinein. Zweifel an seiner Liebe, an seinem vollkommenen Weg für uns. Und wir werden noch sehen, genau da, wie wichtig es ist, die Waffenrüstung Gottes dann wahrzunehmen. Ein anderer Punkt, wie der Teufel auch in unserer Zeit kämpft, gegen uns Christen, Relativierung von Sünde. Relativierung von Sünde. Der Teufel stellt Sünde als harmlos, veraltet oder gesellschaftlich akzeptabel dar. Ja, weckt das in uns etwas? Und so kommt ziemlich schnell der Gedanke, es ist doch nichts falsch daran. Das macht doch jeder. Oder dieser Gedanke, ja, es ist noch nicht so schlimm und Gott wird sehr wohl vergeben. Und da Gott vergibt, ist es ja nicht so schlimm. Relativierung von Sünde. Eine andere Art ist Ablenkung von Gott. Ablenkung von Gott, da können wir jetzt nicht sagen, was ist jetzt Sünde und was nicht. Und das ist eine sehr raffinierte Methode. Ablenkung durch Beschäftigung, durch Arbeit, Freizeit, Technologie, Vergnügen, Smartphone, soziale Medien und ständige Unterhaltung. Und interessant, ich habe da schon länger her ein altes Buch gelesen, die ältere Generation unserer Gemeinde kennt vielleicht dieses Buch. Ich glaube, das war sogar ein Bestseller in den 80er Jahren, kein christliches Buch. Aber da lesen wir in diesem Buch, also das Buch heißt, wir amüsieren uns zu Tode. Kennt das jemand? Vielleicht. Und er hat 1948 geschrieben und interessant, was er damals gesagt hat. Und er zitiert in sein Buch einen Autor aus 1932 und er sagt da, diese Person, wo er zitiert, Huxley, befürchtet, dass die Menschen dazu verführt würden, ihre Unterdrückung zu lieben und dass die Wahrheit in einem Meer aus Belanglosigkeit ertrinken würde. Und genau dies fasst auch den ganzen Buch zusammen. Dieser Satz fasst die zentrale Botschaft des Buches treffend zusammen. Die größte Gefahr für die Gesellschaft ist nicht Zensur, wie andere es prophezeit haben, sondern die schleichende Verführung durch eine Kultur, die in oberflächliche Unterhaltung versinkt. Und der Autor warnt davor, dass die permanente Ablenkung durch triviale Inhalte die Fähigkeit der Menschen zerstört, kritisch zu denken. Das war aber damals in 1984. Da waren etliche von die meisten Jugendlichen nicht da. Ich war damals sehr jung, ja. Aber er sagte es noch vor, wie er 200 Kanäle auf dem Fernseher hatte. Ich glaube, damals gab es ungefähr, ja, damals in Israel waren es vielleicht 2 Kanäle, das war's. Und da hat man noch einen aus dem Libanon bekommen, Middle East hat das geheißen, das war christlich geprägt. Und das war's schon. Auf einmal 250 Kanäle. Und dann kam noch das Smartphone hinein und alles hat sich geändert. Tatsächlich prophezeite er, wohin eine Gesellschaft geht, der nicht mehr denken sollte. Wie prägt man eine gesamte Gesellschaft, der nicht mehr denken sollte? Und das, was wir heute haben, durch die Medien, durch das ganze Smartphone und so vieles andere. Achtung, alles kann man zu Gute und zu Schlechte brauchen. Aber da geht es um Ablenkung, um neue Ideale hineinzubringen. Und durch die soziale Medien und diese ganze Technologie, was wir heute haben, tatsächlich haben wir eine Entwicklung, dass der Mensch nicht mehr selber denken wird. Jetzt kommt da noch das ganze KI und noch vieles andere hinzu. Und es ist eine Beschleunigung von diesem Gedankengut. Also Ablenkung von Gott. Sagte mir eine Schwester, sagte mir, ich bin so stark abgelenkt von meinem Handy. Ich kann meine Bibel nicht mehr lesen, ohne dass ich jede Minute kurz auf mein Handy schaue. Das ist eine Art Ablenkung, der wir oft gar nicht mehr merken. Und ich glaube, viele erkennen vielleicht auch, ja, auch ich stecke in diese Probleme. Ablenkung von Gott. Ich glaube, dies sollte uns als Warnung dienen. Der nächste Punkt, Spaltung und Zweitracht. Wie kommt das? Klatsch und Draht. Streit, Meinungsverschiedenheiten, die gibt es halt, ja. Aber wie gehe ich damit um? Mangelnde Vergebung können ganze Beziehungen vergiften. Siehe Epheser Kapitel 4, 26 bis 27. Dann weiter Täuschung und durch falsche Lehren. Täuschung durch falsche Lehrer. Täuschung durch Nebensachen. So oft können auch theologische Nebensachen zu Hauptsache werden, sodass das Hauptsache verloren geht. Das eigentliche Botschaft verloren geht. Angst und Hoffnungslosigkeit bringt er. Und ich glaube, das erlebten wir vielleicht in gewisser Hinsicht auch während der Corona, wo viele Geschwister, viele Christen tatsächlich in eine Situation hineinkamen, wo sie Angst hatten. Viele gerieten sogar in Panik, Hoffnungslosigkeit, man konnte vieles nicht einordnen. Auf einmal war dieser Fokus nicht mehr da, auf Christus zu blicken, der uns den Sieg versprochen hat. Besser gesagt, wir sind schon im Sieg, wenn wir Christus in uns haben. Lebe danach. Verführung durch Selbstüberschätzung, Stolz, Stolz auf Erfolg, Stolz auf Wohlstand, Stolz auf Fähigkeiten, die vielleicht sogar Gott dir gegeben hat. Stolz, Selbstüberschätzung, eine mangelnde Ehre zu Gott. Verführung durch weltliche Werte. Oh ja, dass sie mich schnell verführt. Was erwartet die Welt von uns? Und auf einmal kommt dieser Gedanke, dein Glück und deine Wünsche sind das Wichtigste überhaupt. Was geht verloren? Herr, was willst du? Täuschung durch geistliche Trägheit. Täuschung durch geistliche Trägheit. Was ist dies? Vernachlässigung vom Wort Gottes. Vernachlässigung vom Gebet, Vernachlässigung von aktiver Gemeindeleben. Ja, die Bibel warnt uns davon. Die Bibel sagt, jeder Christ gehört in eine Gemeinde, aktiv dabei. Wenn ich es vernachlässige, wer freut sich? Der Teufel. Ja, es gibt manchmal Situationen, wo es nicht geht. Aber das Ziel ist schlussendlich, jeder Christ gehört im Leib Christi, die Gemeinde, aktiv dabei, in seine Gabe. Das ist auch unser Thema für die nächste Gebetsstunde aus dem Römerbrief. Da geht es um Gabe, die Gott uns gegeben hat, welche wir wo einsetzen? Innerhalb der Leib Christi, innerhalb der Gemeinde. Und da kommt der letzte in meiner Liste. Manipulation durch Schuldgefühle. Er erinnert Gläubige an vergangene Sünden. Also der Teufel erinnert uns immer, ach, weißt du, damals, du warst doch unfähig, du bist doch gar nichts. Ja, wir sind unfähig, wir sind wirklich nichts, aus eigener Kraft. Aber durch Christus in uns ist uns alles vergeben worden. Und wenn uns alles vergeben worden, dürfen wir mit Zuversicht nach vorne schauen, ohne dass der Teufel uns je beschuldigen kann. Aber da kommt der Teufel und er erinnert uns an dies, was uns so schmerzhaft war. Und das lähmt. Es kommt der Gedanke, wir haben Gottes Gnade nicht verdient. Und wisst ihr was? Wir haben es nicht verdient. Stimmt's? Wir haben Gnade nicht verdient. Und das führt zu dieser großen Halleluja. Danke Gott für deine Gnade. Danke, dass wir aus Gnade, weil der Vater uns gezogen hat hin zum Sohn und weil wir erkannt haben, was wir waren und zu was wir jetzt geworden sind durch seine Gnade, durch das Kreuz von Golgatha. Ja, wir sehen, wie der Teufel ist. Ja, und hatte Satan durch seine List Erfolg, Geschwister? Hatte Satan durch seine Liste Erfolg in der Gemeinde? Gemeinde werden gespalten, Kirchen bleiben leer, Gottesdienste ohne Jesus, Kirche ohne Bibel, Christen ohne Werte, Gottesdienste, die zu bloßer Unterhaltung verkommen, Shows, die Botschaft berauben und Emotionen, die die Wahrheit verdrängen. Es ist nur eine kleine Liste von einer sehr langen Liste, wie der Teufel auch unter uns Christen oft Erfolg hat. Nochmal, Gemeinden werden gespalten, Kirchen bleiben leer, Gottesdienste ohne Jesus, Kirche ohne Bibel, Christen ohne Werte, Gottesdienste, die zu bloßen Unterhaltung verkommen, Shows, die die Botschaft berauben und Emotionen, die die Wahrheit verdrängen. Ja, das christliche Abendland droht, zur geistlichen Wüste zu werden. Und da sehen wir den Erfolg des Teufels. Das christliche Abendland droht, zur geistlichen Wüste zu werden. Warum? Weil die Waffenrüstung Gottes nicht mehr wahrgenommen werden. Nicht mehr wahrgenommen werden. Der Teufel ist listig. Darum ein Weckruf an uns alle. Ein Weckruf, der uns auffordert, zurückzukehren zu den Wurzeln unseres Glaubens. Zurück zu Jesus, zur Bibel und zu einer gelebten Wahrheit. Gelebtes Christentum. Deshalb nochmal, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und wir müssen verstehen, unser Kampf ist gegen Satan, aber wir haben Vers 12 gesehen, es sind Fürstentümer. Also ganze Dämonenmächte stehen ihm zur Seite. Aber Jesus ist Sieger. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber ganze Fürstentümer. Was sind Fürstentümer? Das sehen wir in Judas Vers 8. Sie haben Würde und Macht, die ihnen von Gott gegeben worden ist. Gewalten, lesen wir. Sie haben Macht, aber nur so viel, wie ihnen von Gott gegeben wurde. Welt beherrscht diese Finsternis. Lesen wir, ihr Einfluss ist weltweit. Die Welt, und die Welt liegt ja seit des Sündefalls in Sünde und Finsternis. Und wenn man diese Mächte mal sehen will, wir haben jetzt keine Zeit dafür, aber wir können in Daniel Kapitel 10 gehen. Und da sehen wir, wie ein Mann Gottes, der eins wahrnimmt, Gebet, das gesamte unsichtbare Welt in Bewegung setzt. Und vielleicht werden das wir verstehen, diese unsichtbare Welt, öffnen wir ganz kurz, 2. Könige, Kapitel 6. Und dies, was wir da lesen, ist real, auch wenn wir es nicht sehen mit unserem menschlichen Auge. In 2. Könige 6, Vers 15 bis 17. Und zu Hause aus Hausaufgabe nochmal Daniel Kapitel 10 noch dazu. 2. Könige 6, Vers 15. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Herr mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm: O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Er sprach: Fürchte dich nicht. Denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Geschwister, diese Wahrheit müssen wir uns einschärfen. Auf unserer Seite. In uns lebt der allmächtige Gott. Er ist auf unserer Seite. Nehmen wir dies wahr? Und dann lesen wir weiter. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elia her. Und das ist keine Fantasie. Es ist Realität. Ein kurzer Blick in der unsichtbare Welt. Der Satan wird von Jesus der Fürst dieser Welt genannt. Johannes 12, Vers 31. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und so sagt Jesus in Johannes 17, wo er betet für uns, für die Jünger, für die ihnen nachfolgen werden. Sagt er in Johannes 17, Vers 16 und 17, dieser wunderbare Gebet Jesus Christi, sagt er: Sie sind nicht von der Welt. Gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Merken wir es? Ich lese es nochmal. Sie sind nicht von der Welt. Geschwister, wir sind, wenn wir Kinder Gottes sind, nicht von dieser Welt. So wie Jesus auch nicht von dieser Welt ist. Und deshalb heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das ist auch so wunderbar, dass über 90 Personen sich für die GBSM angemeldet haben. Warum? Um das Wort zu studieren, das Wort zu lernen, um der Basis wieder aufzuwecken. Vielleicht das, was man schon vieles Mal gelesen hat, nochmal zu lesen, nochmal besser zu verstehen, noch besser einzuordnen, um Gott noch besser kennenzulernen. Du kannst nicht sagen, ich kenne Gott und du kennst sein Wort nicht. Darum, es ist eine ständige Erkennen von Gott. Tiefer und tiefer und tiefer durch sein Wort, durch Gebet. Und nochmal die Waffenrüstung. Wir dürfen den Feind weder überschätzen noch unterschätzen. Nicht überschätzen. Satan und sein Gefolge sind weder allmächtig noch allgegenwärtig. Noch allwissend. Dies erkennen wir im Wort Gottes. Aber sie sind von Gott geschaffen. Und somit nur der Schöpfer allein ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Wir dürfen ihn aber auch nicht unterschätzen. Der Satan hat Macht und diese Macht ist erheblich. Es handelt sich um Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Geistliche, dämonische Mächte. Daher, das ist wichtig, da es ja dämonische Mächte sind, daher sind auch nur geistliche Waffen geeignet, diesen Kampf zu führen. Nur geistliche Waffen. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Vers 13. Wir sahen diese Befehle. Seid stark. Zieht die ganze Waffenrüstung. Ergreift die ganze Waffenrüstung. Aber es geht um noch einen Punkt. Ich lese Vers 13 nochmal. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Wir werden das nächste Mal auch nochmal sehen. Im März wird es sein. Aber es geht um Bereitschaft zum Kampf. Es ist eins, alles wahrzunehmen. Aber es geht darum, ständig bereit zu sein. Ständig dran zu bleiben. Ständig dies wahrzunehmen, was Gott uns gegeben hat. Ein Soldat, was muss er immer wieder machen? In der Schweiz, man handhabt es so, man geht ja in der RS und dann kommt WK. Warum hat man WK? Um das erinnern, was man vielleicht vergessen hat. Damit der Soldat mindestens vom Grundausbildung sich noch erinnert, ja, wie muss er mit den Waffen umgehen? Wie geht es dann da im Kampf und so weiter und so fort? Also dieses ständige Üben ist so wichtig. Das ständige Dranbleiben. Das größte Gefahr für eine Armee ist der Alltag. Das geschah 7. Oktober damals, 23, rund um Gaza. Es war ein Alltag. Es kamen ja ständig Terroristen zum Zaun. Es wurde ständig der Zaun mal manipuliert und da gab es Terroristen und da gab es einen Anschlag. Und man gewöhnte sich daran und dann kam der Tag, der große Anschlag und das gesamte Armee damals rund um Gaza war nicht bereit. Und das ist auch eine geistliche Lektion an uns. Der Teufel wird langsam, er wird immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wir gewöhnen uns, ah, ich bin ja der Sieger, es kann mir nichts passieren, ich habe den besten Zaun der Welt und dann kommt der eigentliche Anschlag. Warum? Weil wir uns an etwas gewohnt haben. Und auf einmal waren wir nicht mehr bereit. Und das kann auf unterschiedliche Art und Weise kommen. Und so, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Alles braucht es dazu. Damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, auch euch behaupten könnt. Ständig soll dies vor uns sein. Warum? Es sind böse Tage. In Epheser 5, Vers 16 lesen wir, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und der Teufel wird alles daran setzen, dass wir uns in diesem Kampf nicht mehr in Bereitschaft sind. damit er dann an dieser eine Tag uns schlagen kann. Weil wir nicht mehr dies wahrnehmen, was er uns gibt, was Gott uns gibt. Die größte Gefahr bei der Bereitschaft ist Selbstzufriedenheit und falsche Sicherheit. Selbstzufriedenheit und falsche Sicherheit. Selbstüberschätzung. Man denkt, man ist ausreichend vorbereitet und unterschätzt die Stärke oder Taktik des Feindes. Und so ein Beispiel haben wir Matthäus 26, Vers 33 und 34, müssen nicht öffnen. Ein Beispiel von Petrus, der Jesus versprach, ihn niemals zu verleugnen. Und in diesem Moment dort, wo Petrus dies sagte, glaube ich, er hat es auch geglaubt. Ich nie. Alle andere, ich aber nicht. Und er war tatsächlich bereit, auch für Jesus zu sterben. Dort in Gethsemane, eine ganze Armee kam, er nimmt sein Schwert und geht auf sie los. Er war auch bereit, Malchus umzubringen. Er hat nur sein Ohr, aber wenn man das Ohr wegreißt, wegschneidet, was passiert mit dem Schwert? Was wollte er eigentlich? Den Kopf. Also er war bereit, er war ein Hitzkopf. Aber dann kommt die Situation und siehe da, er verleugnete Jesus. Er hat sich selbst überschätzt. Anderer Punkt ist geistliche Trägheit. Man ist nicht mehr wirklich wachsam. So sagt Jesus doch auch in Gethsemane, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Wacht und betet, dran zu bleiben. Ein anderes Problem wäre Unterschätzung des Feindes. Und da kommt nochmal dieser Punkt, er ist listig. Fokus auf falsche Prioritäten. Und vielleicht auch Isolation, wo wir uns bringen. Es ist kein Christ, ist perfekt, also ich kann mit denen keine Gemeinschaft haben. Und auf einmal stehst du alleine da. Wir brauchen einander. Für Bereitschaft brauchen wir eine lebendige, aktive Gemeinde. Wir brauchen das Wort. Geschwister, wir brauchen die Waffenrüstung Gottes. Und es liegt an uns, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Nochmal, wir haben diese imperative Befehle. Seid stark in dem Herrn. Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Ist es nicht wunderbar, dass Gott uns alles gegeben hat? Er gab uns den Sieg durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Alles ist uns vergeben worden. Und er gab uns diese Verheißung, einmal werden wir ewig bei ihm sein. Aber solange wir da auf Erde sind, gab er uns alles, um als Sieger voranzugehen. Wir aber müssen dies auch wahrnehmen. Seid stark. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Amen. Bitte mit uns noch beten. Aber Vater, danke nochmal für deine Liebe, welche du uns offenbart hast. So sehr hast du uns geliebt, dass du deinen Sohn uns gegeben hast. So sehr hast du die Welt geliebt, dass dein Sohn auf Erde gekommen ist und unsere Schuld auf sich nahm. Danke, Jesus, dass du dort am Kreuz von Golgatha den Sieg vollbracht hast. Dass du unsere Schuld auf dich genommen hast und durch Gnade, durch dies, was du für uns tust, ist alles vergeben worden. Und wir sind Kinder Gottes. Aus Gnade. Danke, dass du zu Rechte des Vaters bist. Und dass dein Geist in uns wohnt. Dass wir versiegelt sind im Geist. Und dass wir durch den Geist auch diese wunderbare Hoffnung haben, einmal ewig bei dir zu sein. Und du hast uns viel gegeben. So wollen wir auch dies, was Paulus die Gemeinde befehlt, die Gemeinde dort in Ephesus, nachdem er ihnen klar gemacht hat, was sie waren und zu was sie geworden sind. Diese wunderbare Gnade Gottes erklärt er, wir sind in einem Kampf und das wollen auch wir wahrnehmen. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Es ist ein Feind da, der gegenwärtig ist, der alles daran setzen wird, uns zu vernichten. Aber danke, Herr, dass du gegenwärtig bist Danke für die Waffenrüstung, die du uns gegeben hast. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, in einer Abhängigkeit von dir leben dürfen, im Gebet. Danke für dein Wort und danke für die Waffenrüstung, dass wir als Sieger vorangehen dürfen und können. Aber Herr, wir müssen es wahrnehmen. Und so bete ich, Herr, lass uns dies wahrnehmen. Wenn wir jetzt diese ganze Liste, der Liste des Teufels gesehen haben, vielleicht haben wir uns selber auch erkannt, wo auch wir in so eine Liste hineingefallen sind, wo auch wir so schnell in einen Weg gingen, in der Irre gingen und den Blick von dir verloren haben. Herr, wir beten, dass dies, was wir erkannt haben, nicht in der Theorie bleibt, sondern dass es Realität wird. Dass wir durch deinen Geist den Mut haben, die Sache anzugehen, die Waffenrüstung Gottes wahrzunehmen und dies zu vernichten, was uns wegführt von dir. Dass wir standhaft bleiben, dass wir in der Bereitschaft leben, bis du wiederkommst. Und so beten wir: Maranatha, komm bald. Amen.